Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Und heute haben wir uns eine Besonderheit ausgesucht.
Ja, genau. Also wir waren auf der DGFM-Tagung in Leesten, also auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Haben wir uns getroffen. Irgendwie du warst von Freitag bis Sonntag und ich von Donnerstag bis Sonntag und ich von Freitag bis Donnerstag. Also es war irgendwie ein bisschen schräg, aber genau, wir haben uns da auf alle Fälle getroffen und haben ganz, ganz viele interessante Leute getroffen. Und ja, wir haben beschlossen, wir wollen so ein paar Highlights euch erzählen, damit ihr auch ein bisschen was davon habt, ne?
Genau. Und vielleicht grundsätzlich zu dieser Tagung. Also es gibt da eigentlich für jeden etwas. Also das geht wirklich los von den absoluten Anfängern, die da Informationen bekommen können, die einsteigen in die Pilzkunde so im weitesten Sinne. Und das Ganze teilt sich auf in eine Tagung, die einen Schwerpunkt hat mit Exkursionen und Pilzbestimmung. Und dann gibt es eben noch den Teil, den du ja mehr besucht hast, noch. Das ist die wissenschaftliche Tagung, die sich etwas überschneiden, aber auch für jeden etwas bieten eigentlich.
Ja, genau. Also kurz vielleicht zwei Worte zu Leesten. Also das ist in Thüringen im Schieferabbaugebiet, ne? Also es ist geologisch ziemlich interessant und da gab es am Anfang eine Geologie-Einführung. Da war ich leider noch nicht dabei, aber hast du da irgendwie zwei, drei Worte
Ja,
dazu?
das war sehr, sehr eindrucksvoll, wie der Wolfgang Prüfert das geschildert hat, also die Geologie für dieses Gebiet vorgestellt hat, weil er hatte da verschiedene Karten aufgearbeitet, wo man genau gesehen hat, zu welchen Epochen der Erdgeschichte das konkrete Gebiet entweder ein Gewässer war oder Landmasse. Und er hat dann eben erklärt, wie es zu diesen vielfältigen Schieferablagerungen da in den Meeren gekommen ist. Und an dem ersten Abend gab es dann noch eine kurze Einführung eben in die Exkursionsgebiete. Ja, ein bisschen schade war natürlich, dass die sich sehr viel Mühe gegeben hatten und nach vielen Exkursionsgebieten auf Thüringer Seite, aber auch auf bayerischer Seite, weil es wirklich genau im Grenzgebiet war, gesucht hatten. Doch die Trockenheit der Zeit davor, die hat halt einige Einschränkungen mit sich gebracht, für die Exkursion. Also da musste man sehr flexibel sein, um da was sehr Gutes zu finden. Aber es hat was gegeben.
Definitiv. Also ich meine, das ist natürlich immer so ein bisschen, ne, diese Tagung wird ja Monate, wenn nicht sogar ein Jahr im Voraus geplant. Die ist ja, glaube ich, nur alle 2 Jahre, ne?
Ich glaube, ja.
Ja. Und also es hat eine sehr lange Vorlaufzeit, weil da wirklich wahnsinnig viele Teilnehmer sind. Also ich weiß gar nicht, wie viele am Ende waren. Also ich glaube, wir waren weit über 100 insgesamt. Und das ist natürlich ein riesen organisatorischer Aufwand und man kann natürlich das Wetter einfach nicht garantieren, ne? Also man weiß es halt einfach
Nee.
nicht. Und genau, also ich meine, man muss trotzdem sagen, auf diesen Tischen, dann da in der Halle, wo die ganzen Funde ausgestellt wurden, da lag doch eine ganze Menge, fand ich.
Ja, doch. Also ich war auch überrascht, schon bei der ersten Exkursion, wo es eigentlich alles so trocken erschien, in dem kleinen Tälchen, durch das wir gewandert sind, da hatte es doch einiges gegeben. Es gibt sicherlich andere Zeiten, wo noch mehr Pilze aus dem Boden sprießen, aber es war vielfältig und es ist schließlich bei den vielen Leuten, die natürlich auch unterwegs waren. Es waren ja allein zwei Busexkursionen an dem ersten Tag schon gleich angeboten und dann gab es noch eine Exkursion für Wiesenpilzspezialisten. Die hatten sich also ein Gebiet ausgesucht, wo ganz extensiv genutzte Wiesen waren, die die abgegraben haben. Und die beiden anderen Exkursionen, davon ging zum Beispiel eine in eine größere Parkanlage und die haben sich das dort angeschaut. Und ich war eben auf einer Exkursion, da ging es in ein kleines Wäldchen entlang eines Grabens. Was man halt dazu sagen muss, wer dieses Gebiet nicht kennt, die Dramatik, die dort zurzeit abläuft, durch die Borkenkäfer und die Trockenschäden, die da vorausgegangen sind. Das ist natürlich schon was ganz, ganz, ja, auf der einen Seite Beeindruckendes, aber auf der anderen Seite auch Bedrückendes, denn viele, viele dieser Wälder dort in der Gegend, sowohl auf thüringischer Seite, also was zum Thüringer Wald gehört, als auch auf bayerischer Seite, was zum Frankenwald gehört, sind jetzt mehr oder weniger entwaldet, beziehungsweise die Altbäume, die mussten alle eingeschlagen werden und entfernt werden. Also da gibt es wirklich Gebiete, da stehen nicht mehr allzu viele Bäume.
Ja, ich habe es auch gesehen, als ich dann hingefahren bin. Ne? Also ich kam ja aus Richtung Baden-Württemberg und also Richtung Stuttgart und das war schon echt, also so durch den Frankenwald durch, das ist schon wirklich traurig. Also da manche Hügelkuppen sind da wirklich, also komplett kahl und das ist, naja, kein schöner Anblick, aber das so ist es zurzeit einfach. Und die Veranstalter haben trotzdem einige sehr schöne Wälder sich rausgesucht und auch wenn man natürlich auf dem Weg dahin so ein bisschen was gesehen hat, was nicht so schön war, aber die Wälder selbst, die Exkursionsgebiete selbst waren wirklich schön, also hat mir wirklich gut gefallen und ja, hast du ein pilzliches Highlight, das du mit uns teilen willst von diesen Exkursionen?
Naja, am zweiten Tag war es natürlich für mich auf jeden Fall A, erstmal ein Naturwaldreservat noch auf bayerischer Seite, das wir besucht haben, das Naturwaldreservat Reinersgrund. Interessanterweise heißt das Naturschutzgebiet anders, glaube ich, Buchenhänge. Und was für mich halt beeindruckend waren, waren dann die Holzpilze. Einmal diese Fülle von dem Ischnoderma Resinosum, dem Laubholz Harzporling, also der da in einer riesigen Anzahl vertreten war. Und besonders beeindruckend fand ich natürlich einen kleinen Flammulaster, also einen geschuppten, stark geschuppten, dunkelbraunen Pilz, Flammulaster muricatus.
Ja, so kleiner brauner Pilz, ne? Aber damit kann man dich begeistern. Das finde ich immer wieder schön. Ich habe es ja dann schon eher so mit diesem Laubholz-Harzpolling, wo ich so stundenlang Fotos machen kann. Ja, und oh mein Gott, farbige Gutationstropfen, ja, der Wahnsinn. Die sind einfach wahnsinnig schön, muss ich sagen. Und wir waren ja am nächsten Tag noch in einem anderen Naturwaldreservat. Wo war das noch gleich?
Ramschleite bei
Ramschleit.
Rotenkirchen.
Genau. Und da hatte ich dann mein Highlight, das war nämlich ein riesiger Zunderschwamm, ja, wirklich, also monströs. Und genau, den muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich hier für die Lehre gesichert und er steht jetzt hier in meinem Büro und er müffelt ganz furchtbar. Aber er ist trotzdem schön. Und er bleibt auch hier, weil er so schön ist. Ich ertrage den Geruch. Genau. Ja, also die Exkursionen waren wirklich, wirklich toll und wir waren auch mal auf so einer kleinen Wiese und so ein bisschen Saftlinge gefunden und so. Das finde ich ja, ist für mich immer so ein bisschen was völlig anderes, ja. Also so Wiesenpilz ist ja sonst so gar nicht meine Ecke, aber nachdem ich dann da Fotos von Saftlingen gesehen hatte, die so wahnsinnig farbenfroh sind, habe ich gesagt, oh, ich brauche auch Saftlinge, ja. Wirklich, es war irgendwie schön und wir hatten also einen dabei, der dann erzählt hat, dass da einer der Teilnehmer bei der letzten Exkursion ein Psilocybe gefunden hat, ja, und völlig begeistert von diesem Psilocybe war. Und dann bin ich über diese Wiese gekrochen und habe verzweifelt versucht, ein Psilocybe zu finden. Ja, habe natürlich keinen gefunden. Aber schäbe es trotzdem.
Und es waren doch immerhin zwei oder sogar drei Arten der Saftlinge auf dieser kleinen Wiese. Also und farbenfroh auf jeden Fall, wie Saftlinge eben oft so sind.
Definitiv. Naja, Birkenpilz haben wir gefunden und so weiter. Also es war schon echt schön, muss ich sagen.
Genau, und am Nachmittag nach den Exkursionen gingen die einen halt zum Mikroskopieren und haben dann eben ihre eher zunächst vielleicht unscheinbaren Funde analysiert und aufgearbeitet. Die Pilze, die so eingesammelt wurden, die wurden in einer großen Halle auf vielen Tischen drapiert, ausgestellt und darüber natürlich auch viel diskutiert unter den Teilnehmenden. Und am Abend gab es auch noch eine Auswahl von einigen Highlights, die da immer wieder vorgestellt worden sind, mal von eher Spezialisten. An einem anderen Tag waren es eher, sag ich mal, Leute, die für die ein Fund ein persönliches Bereicherung war. Das waren dann vielleicht nicht immer Arten, die extrem selten sind, aber für den einen oder anderen halt doch eine gewisse Bedeutung gehabt haben.
Ja. Und ich weiß nicht genau, wer das war, aber da war eine ältere Dame, die hat ihren Fund so begeistert vorgestellt. Die hat wirklich ohne Punkt und Komma und ohne Luft zu holen, hat sie von ihrem Fund berichtet und ich habe sie so gefeiert. Ja, ich fand die so genial. Also es war wirklich schön, so die Top 5 eines jeden Exkursionstages. Ja, und das war wirklich eine schöne Auswahl teilweise, muss ich sagen.
Genau, und dann gab es auch bei der Exkursionsteil da ja schon ein paar Vorträge, Also zum einen war der Peter Karasch noch da und hatte vorgestellt über eine Saftlingsexpedition, sage ich jetzt mal, oder Wiesenpilzexpedition im Bayerischen Wald und was man da alles so finden kann, wenn man sich da mal Mühe gibt und so extensive Weiden abgrast, sage ich jetzt mal, auf allen Vieren nach Möglichkeit natürlich, wie das so bei den Wiesenpilzexperten der Fall ist. Und am nächsten Tag gab es ja auch in Verbindung mit einer Preisverleihung für einen Amateur, Mykologen, den Günther Saar, einen Vortrag von ihm und der hat sich sehr intensiv mit Schleierlingen ja beschäftigt und hat da seine Arbeiten vorgestellt, der also wirklich europaweit sehr gut vernetzt ist und die allerneuesten Neuigkeiten zur Systematik eben der Schleierlinge in vielen farbenfrohen Bildern dann auch vorgestellt hat. Und man hat zumindest so einen kleinen Eindruck bekommen, was da alles möglich ist und wohin das auch geht, eben mit dieser Systematik, wie diese Arten neu zusammengewürfelt werden, weil es eben neue Erkenntnisse gibt. Und da tut sich auf jeden Fall einiges, weil da viele Experten auf europäischer Ebene zusammenarbeiten.
Ja, diese Schleierlinge sind ja auch eine ganz, ganz interessante Gruppe, eine sehr vielfältige Gruppe, extrem artenreich und sehr schwierig zu bestimmen. Ja, also so rein makroskopisch geht schon mal meistens ganz, ganz schwierig. Also man braucht wahrscheinlich mindestens ein Mikroskop und selbst dann stellt man heute teilweise noch fest, wenn man sich die Genetik anschaut, dass selbst das, was mikroskopisch, wo man dachte, es ist relativ gut zuzuordnen, dann doch am Ende des Tages nicht ganz so einfach ist. Ja, also da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Und also für mich war das nicht nur ein kleiner Eindruck, sondern es war ein Rieseneindruck. Ja. Ich war so geradezu erschlagen von dieser Wahnsinnsvielfalt. Und das war ja auch nur die Spitze des Eisbergs, die er da quasi präsentiert hat. Ja. Also es ist einfach, diese Gruppe ist extrem artenreich. Und ich glaube, da kann man ein ganzes Leben mit verbringen, sich nur mit diesen Quaternarien zu beschäftigen.
Ja. Naja, und wie es natürlich bei so einem Verband oder Verein halt der Fall ist, gibt es natürlich auch die Jahreshauptversammlung dann auf so einer Tagung. Die fand ja am Sonntagvormittag statt. Und in diesem Fall waren auch Wahlen angesetzt. Leider hat es nicht mal für alle Posten jetzt gleich Mitglieder gegeben, die sich aufgestellt haben. Also es sind immer noch ein paar Posten vakant geblieben, was natürlich auf der einen Seite schade ist, aber auf der anderen Seite klar. Bei so einem, ja, sage ich mal, doch recht rührigen Verein oder Verband, da bedeutet das natürlich auch einen gewissen Zeitinput, den man leisten muss, wenn man da im Vorstand mitarbeiten möchte.
Definitiv. Also ich weiß nicht, hast du irgendwo gesehen, welche Ämter aktuell noch nach Besetzung suchen?
Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass allein schon zwei Vizepräsidenten gesucht werden. Das ist dann oft kombiniert. Zum Beispiel braucht es noch jemand für die Nachwuchsarbeit, es braucht jemand für die Kartierungsarbeiten, es braucht jemand für die Webseite. Das sind alles Posten, die im Augenblick unbesetzt sind.
Ah, okay. Und es klingt auch sehr, sage ich mal, aufwendig und arbeitsreich wahrscheinlich. Also das ist natürlich, es ist halt die deutsche mykologische Gesellschaft, ne? Also sehr, sehr großes Einzugsgebiet. Ich glaube, sehr, sehr viele Mitglieder und das sind schon arbeitsreiche Posten und ja, das muss man stemmen können. Aber wir werben an dieser Stelle dafür unter unseren HörerInnen, wer da Interesse hat, möge sich doch bitte bei der DGFM melden, oder? Ich glaube, so können wir das sagen.
Das dürfen wir wohl sagen, ja, auf
Okay.
jeden Fall.
Okay, sehr gut. Genau. Jahreshauptversammlung. Haben wir das gerade gesagt, dass der Günther Saar einen Preis gewonnen hat für seine Forschung zu den Quaternarien? Ja, wir haben das gesagt, ne?
Das haben wir gesagt, ja.
Das haben wir gesagt. Okay, genau. Es sind ein paar weitere Preise noch verliehen worden. Unter anderem haben wir von Waldpilzwelten tatsächlich den Medienpreis erhalten. Also beziehungsweise er wurde verliehen, rückwirkend für 2022. Und sind natürlich ganz, ganz stolz und danken an dieser Stelle der DGFM für die Verleihung dieses Preises.
Genau, auch von mir, allen Hörern auch ein herzliches Dankeschön. Und denn nur das gibt ja Motivation, weiterzumachen.
Definitiv, auf jeden Fall. Genau, wir haben übrigens eine ganze Reihe von Leuten auch getroffen. Also den einen oder anderen Hörer haben wir getroffen auf der DGFM und das ist immer schön, da zu sehen, die Leute mal zu sehen, die einem zuhören. Ja? Also Gruß an dieser Stelle, raus an unsere HörerInnen, die wir auf der Tagung kennenlernen durften. Und an alle anderen natürlich auch. Die Exkursionstagung war beendet, ich weiß gar nicht, am Dienstag.
Ja.
Genau. Und es gab eine wissenschaftliche Tag also eine wissenschaftliche Tagungsteil, muss man sagen, der am Montag gestartet ist. Das heißt, wir hatten also eine kurze Überschneidung dieser beiden Tagungsteile. Und ich habe mir natürlich Vollgas diese Wissenschaftstagung gegeben. Leider musstest du ja abreisen.
Ja.
Aber ich habe mir das bis zum Anschlag reingezogen und weil ich muss gestehen, ich liebe Tagungen, ja. Es ist so viel Input und es ist so inspirierend zu sehen, wozu andere Leute forschen. Am Anfang wurde gesagt, dass wir ReferentInnen aus 10 Nationen dort hatten. Also entsprechend war die Konferenzsprache Englisch. Wir hatten aber abends immer auch jeweils einen deutschsprachigen Vortrag, solange die Exkursionstagung noch lief. Und da gab es zum Beispiel Vorträge, ich glaube, von der Gitta Langer zu Pilze und Klimawandel, also Gitta Langer von der NWFVA. Dann haben wir einen Vortrag gehört, jetzt muss ich kurz überlegen, das war, glaube ich, über Pilze als Proteinquelle, also Nahrungsmittel. Und
Und ich sehe einen hier im Programm. Der ging über mikroskopische Pilze und Biofilme auf
ah, ja, genau.
technischen Materialien.
Genau, das war, glaube ich, Bundesanstalt für Materialforschung. Da war eine Dame da, die einen Vortrag gehalten hat über Biofilme, insbesondere zum Beispiel auf Photovoltaikanlagen. Ja, also es gibt Pilze, die tatsächlich in der Lage sind, diese extrem glatten Oberflächen zu besiedeln. In der Regel sind das so kleine schwarze Punkte, also sie sind sehr stark melanisiert, um in diesem lebensfeindlichen Habitat zu überleben. Und da forschen die ganz intensiv, weil die natürlich wissen wollen, was machen diese Pilze auf diesen Oberflächen und auch, wie wird man die wieder los, ne? Weil diese Besiedelung, gerade auf Photovoltaikanlagen, führt auf längere Sicht gesehen natürlich zu einer Effizienzreduzierung der Stromgewinnung. Ja, also es ist, insbesondere in diesen großen Anlagen ist es ein Riesenthema. Ja,
Jo, das kann ich mir gut vorstellen.
genau, ganz, ganz spannender
Und dann
Vortrag.
sehe ich natürlich, dass der erste Tag geprägt war hier vom Thema pathogener Pilze und endophytischer Pilze. Was ist dir denn da in Erinnerung geblieben?
Ja, natürlich der Ludwig Behnken von der WSL, den ich auch persönlich kennengelernt habe, ein ganz, ganz lieber Mensch, der hat über Neomyceten in der Schweiz referiert und hat im Prinzip die Frage gestellt und auch beantwortet, warum die echten Mehltaupilze, die Erysiphales, eigentlich so erfolgreich sind. Das ist die erfolgreichste Gruppe unter den schweizerischen Neomyceten. Die stellen also knapp 20% aller registrierten eingewanderten Arten. Und er hat im Prinzip dargelegt, dass die also erstens mal ein wahnsinnig hohes Ausbreitungspotenzial haben, weil sie eben auch mit totem Pflanzenmaterial verfrachtet werden können, mit Laub, mit Erde und dass die Detektion an importierten Pflanzen auch wahnsinnig schwierig ist. In sehr, sehr vielen Fällen bleiben die zwar auf ihrem Originalwirt, aber es gibt immer wieder Fälle, wo die auf verwandte Arten, also verwandte einheimische Arten überspringen. Oder sie haben auch Einzelfälle, wo die auf, sag ich mal, nur weitläufig verwandte Pflanzenarten übergesprungen sind. Also es ist ein Problem. Und diese Erysiphales sind also sehr, ich sag mal, potente Neomyceten. Ja, das war ein ganz, ganz interessanter Vortrag natürlich für mich als Phytopathologin und also für dich auch. Ich erzähle dir dann später noch ein bisschen mehr dazu.
Okay.
Genau. Was ich ganz spannend fand, der Reinhard Fischer und, oh Gott, jetzt habe ich das Institut nicht aufgeschrieben, der hat einen Vortrag gehalten über Pilze, die Nematoden fangen. Und das ist ja so ein Thema, das mich ja eigentlich ursprünglich überhaupt erst zur Phytopathologie gebracht hat, obwohl das jetzt gar nicht mal so miteinander was zu tun hat. Aber ich habe an der TUM, beim Professor Wolfgang Oswald Phytopathologie gehört und der hat in seiner ersten Vorlesung ein Bild gezeigt von einem Pilz, der eine Fangschlinge gelegt hat für eine Nematode. Und ich war so fasziniert von diesem Bild und davon, was Pilze alles können, dass mich das total angefixt hat und dass ich deswegen heute mich mit Pilzen beschäftige und auch beruflich mich dann mit der Phytopathologie beschäftigt habe. Und deswegen fand ich diesen Vortrag ganz, ganz, ganz spannend, weil es Pilze gibt, die bei Nährstoffmangel tatsächlich in eine räuberische Lebensweise umschalten können. Und er hat da einen Vertreter vorgestellt, das ist der Arthropotris flagrans. Und zwar haben die da Experimente mit einer Nematodenart gemacht. Und dieser Pilz legt also Schlingen. Und die Frage war natürlich, was genau veranlasst den, dort Schlingen zu legen, wo besonders viele Nematoden zugegen sind. Und die haben festgestellt, dass dieser Pilz Pheromone wahrnehmen kann, die die Nematoden abgeben, um natürlich innerartig zu kommunizieren. Ja? Also die Nematoden kommunizieren über Pheromone und der Pilz registriert diese Pheromone. Ja? Das ist natürlich irgendwo
So
ganz
was
gemein.
Freches.
Ja, weil das ist natürlich total gemein, ne? Weil das kann ja
Ja.
die Nematode nicht abstellen. Sie braucht ja diese Pheromone, ja. Genau, also sehr, sehr clever. Und diese Fangschlingen, da gibt es verschiedene Modelle, sage ich mal, ja, wie die funktionieren. Also eine zum Beispiel läuft so, dass sich, wenn diese Nematode da reinschwimmt, das Ganze über den Torgor, also über den Zellturgor, aufpumpt, ja, und dadurch sitzt die da drin fest.
Ja, das kenne
Und
ich.
genau, und der Pilz gibt dann so ganz, ganz kleine Moleküle ab, also oft sind das so kleine Peptide, die in diese Nematode eindringen und die dann erstmal lähmen, dass die aufhört, um sich zu schlagen, ja? Und dann eigentlich so den Weg bereiten, dass der Pilz mit Hyphen in diese Nematode wachsen kann und die quasi verdauen kann. Ja? Also der kann sich dann
Okay.
in aller Ruhe diese Nematode reinziehen, ja? Super, super spannend. Und die haben auch untersucht, wie es eigentlich auf zellulärer Ebene zu dieser Schlingenbildung kommt. Ja? Und wenn man sich das also in so einem Zeitraffer-Video anschaut, wie diese Schlinge gebildet wird, dann stellt man fest, dass quasi erst so ein Abzweig von so einer Hyphe gebildet wird. Und wenn die sich dann krümmt und wieder auf die Hyphe zusteuert, dann kommt quasi von unten so ein kleiner Ast, der sich dann mit dieser Schlingenhyphe vereinigt. Ja? Also es ist ganz, ganz eigenartige Funktionsweise. Und die haben tatsächlich festgestellt, das ist eine Kommunikation zwischen diesen beiden Zellen gibt, die aufeinander zusteuern. Ja?
Okay, also sind das mehrere Zellen, die da aneinander hängen? Also ist das nicht nur
Genau.
eine einzige Zelle, die die Schlinge bildet?
Genau, sondern es sind zwei Zellen, die aufeinander zuwachsen dann, ja. Und das ist natürlich also hoch hochkomplex und also wahnsinnig spannend. Dieser Vortrag war echt war super interessant.
Okay.
Genau. Außerdem hatten wir dann den Hans-Peter Grossart als Referenten vom Leibniz-Institut, ich glaube, für Fischerei und Binnenfischerei? Oh, ich weiß nicht genau. Ich hätte nachschauen sollen. Sorry. Der hat einen Vortrag gehalten über aquatische Pilze, also das sind im Wesentlichen Mikropilze, und hat eben gezeigt, dass diese aquatischen Pilze, und ich meine, Wasser ist jetzt eigentlich für mich ein Habitat gewesen, das ich nicht so sofort mit Pilzen in Verbindung gebracht habe, aber der hat gezeigt, dass also aquatische Pilze wahnsinnig wichtig sind für die Nahrungsnetze, die es da gibt, ja. Und das ist natürlich immer ein Punkt, wenn wir über Gewässerverschmutzung reden und so weiter, ja, dass wir also so gerade auch solche Mikroorganismen dann abtöten und aushebeln, also dass wir die Funktion im Nahrungsnetz aushebeln. Also ganz, ganz großes Thema, weil die natürlich auch saprobiontisch im Prinzip für den Grundumsatz sorgen.
Okay, nee, da denkt man natürlich erstmal gar nicht so dran an Pilze im Wasser. Das ist richtig.
Ja, definitiv. Und da gab es noch einen Herrn, den Anthony Buaya von der Goethe-Uni Frankfurt. Der hat, oh Gott, er hat einen Preis gewonnen. Oh, jetzt wird es peinlich. Ich habe das nämlich eigentlich vorher nachgeschaut.
Das ist der Oscar-Bredfeld-Award.
Ah, genau. Oskar Brefeld.
Jupp.
Genau. Der wird im Prinzip,
Brefeld,
glaube
richtig.
ich, für Nachwuchs, Wissenschaftler mit herausragender Leistung verliehen, wenn ich das richtig im Ohr habe.
Glaube ich auch.
Und genau, also Anthony Buaya hat zu Oomycete geforscht. Also Oomycete sind ja keine Pilze, sondern pilzähnliche Organismen, sind also den Algen näher verwandt als den Pilzen. Und zwar zu Oomycete, die in aquatischen Habitaten Diatomeen parasitieren. Und also der ist von Island bis zu, weiß ich nicht, Habitaten in Deutschland und so weiter. Also der ist quasi quer, kreuz und quer durch Europa gereist und hat überall Wasserproben genommen und hat eben untersucht, welche Urmyzeten diese Diatomeen parasitieren. Und es ist echt unfassbar, diese Vielfalt, die es da gibt. Und er ist also immer noch dabei, Proben zu analysieren und Arten neu zu beschreiben, und zwar nicht nur basierend auf der Genetik, sondern auch basierend auf der mikroskopischen Analyse. Also auch die Formenvielfalt, die es da gibt, das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und genau, also Anthony Buaya hat da diesen Preis gewonnen und das völlig zu Recht. Also Marco Tinis, Professor Tinis hat die Laudatio gehalten, der erste Vorsitzende der DGFM und Professor an der Goethe-Uni Frankfurt.
Okay.
Ansonsten fand ich noch sehr, sehr interessant, der Kollege Jörg Grüner von der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg hat einen Vortrag gehalten über Pseudoinonotus dryadeus. Das ist der tropfende Schillerporling, also ein Porling an Eiche, ein Totholzzersetzer. Und der hat also einen sehr, sehr tragischen Fall vorgestellt, wo eine Eiche, die also von so einem tropfenden Schillerporling besiedelt war, bei völlig windstillem Wetter und ansatzlos umgekippt ist, ja. Also da war der quasi die Stammbasis war besiedelt und diese Eiche ist also plötzlich umgekippt, beziehungsweise eben an der Stammbasis gebrochen und ist auf ein vorbeifahrendes Auto gefallen, auf die Fahrerkabine und da sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Also ganz, ganz tragisch. Und er hat also dann vorgestellt, was dieser Pilz eigentlich tut und wie man ihn erkennen kann und hat eben auch gesagt, das hat dazu geführt, dass insbesondere in der Region, wo das passiert ist, die Forstbediensteten natürlich sehr, sehr aufgeschreckt waren und intensiv dann sich ihre Eichen angeschaut haben und dass es da auch zu einigen Fällungen dann in Bereichen, wo es verkehrssicherungspflichtig ist, also prophylaktischen Fällungen im Grunde gekommen ist, wo die Eichen mit diesem Pilz besiedelt waren, weil man eigentlich einfach gefürchtet hat, hier etwas zu übersehen oder hier nochmal, dass es hier nochmal zu so einem tragischen Vorfall kommt. Und ja.
Naja, ich kenne den ja auch, also und ich kann auch nur bestätigen, dass der in der Regel eben unten am Stammfuß sitzt. Und das ist immer schon viel problematischer als bei vielen Pilzen, die weiter oben sitzen und dann rein im Kernholz des Stamms sind und dann eben diesen Röhrencharakter nicht verletzen, der für die Stabilität sorgt. Aber gerade bei diesen wurzelnah ansitzenden Pilzen, da haben wir eben dieses Stabilitätsproblem ganz besonders. Also einen ähnlichen Fall kenne ich ja aus Freising mit dem Schwefelporling. Glücklicherweise ohne Personenschaden. Aber sehr beeindruckend, wenn da so eine Eiche mit völlig grüner Krone da liegt, weil die Pilze eben ja nicht in die lebenden Zellen groß reingehen, sondern ja im Wesentlichen an den abgestorbenen Zellen sind. Aber wenn die eben unten am Stammfuß sind, dann ist das halt trotzdem stabilitätstechnisch sehr problematisch.
Ja, und also ich sag mal, insbesondere wenn die Fruchtkörper dann sehr, sehr tief sitzen, ne, dann hat man auch häufig das Problem, dass man sie nicht findet, ja, beim Drüberschauen, weil sich da Laub drauf sammelt relativ schnell und also weil die dann auch wirklich, wenn man nicht gezielt danach sucht, schwierig zu sehen sind, ja. Und genau, also das insofern ist das absolut angebracht, nach solchen Kandidaten dann in verkehrssicherungstechnisch im sensitiven Bereichen verstärkt Ausschau zu halten. Ja, ansonsten genau, habe ich noch einen Vortrag auf der Liste und zwar von Margarita Hernández Restrepo. Die hat von der Niederländischen Universität einen Vortrag gehalten, und zwar über den Wert von Pilzkulturen in Zeiten des Metabarcodings. Ja, also dass es eigentlich immer noch trotzdem ganz, ganz wichtig ist, dass wir Pilze isolieren und die auch als Kulturen haben, ja. Auch in Zeiten, wo natürlich Spezies immer wieder verloren gehen, ja, also wo Spezies aussterben, ist es wichtig, dass wir das erhalten. Und die hat ein ganz interessantes Citizen Science Projekt vorgestellt, und zwar haben die Bevölkerung aufgerufen, Erdproben einzuschicken. Und das war natürlich unter den Kindern ein absoluter Renner. Das heißt, die haben also etliche Kinder, die dann zum Beispiel aus dem Garten oder aus Parks und so weiter Bodenproben eingesandt haben. Und da gab es dann also ganz, ganz viele Fotos, ne? Also die Kinder mit dem, an dem Standort, wo sie die Bodenprobe genommen haben. Und die haben dann eben über eine Isolierungstechnik, also verschiedene Pilzarten aus diesen Bodenproben rausisoliert und haben tatsächlich von 2017 bis 2020 in dieser Laufzeit 50 neue Spezies beschreiben können, die bis dahin nicht bekannt waren. Einfach weil diese Bodenproben im Prinzip an Standorten gezogen wurden, wo eigentlich noch nie jemand nachgeschaut hat, was es da alles gibt.
Okay.
Und also haben das wirklich, also auch von der Öffentlichkeitsarbeit her ganz, ganz toll aufbereitet und haben dann also jährlich eine Ausstellung, wo dann auch die Kulturen ausgestellt werden und wo quasi die Kinder dann ihre Pilze besuchen können. Also es war echt ganz, ganz großartig gemacht. Also das war so ein kleiner Ausschnitt aus dem wissenschaftlichen Programm. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen entertainen, ein bisschen unterhalten. Und wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere Lust, in 2 Jahren dann auf die nächste DGFM-Jahrestagung zu kommen. Vielleicht sieht man sich dann dort.
Genau, und auf jeden Fall ist es vielseitig und nette Leute. Und diesmal war es auch noch eine super Location. Also es hat auch,
Ja.
fand ich, rundherum alles gepasst, weil das Gelände praktisch nur für diese Pilzler da war und natürlich das Wetter in gewisser Weise auch ge dazu gepasst hat. Man
Ja.
konnte auch viel draußen sitzen und so. Es war wirklich sehr, sehr schön und nett.
Ja, wirklich sehr, wirklich ganz tolle Veranstaltung. An dieser Stelle großes Kompliment an die VeranstalterInnen. Das war wirklich ganz, ganz großartig durchorganisiert und ließ keine Wünsche offen. Und wir haben noch eine Sache vergessen: der Pilz des Jahres, Markus.
Oh ja, genau, den haben wir beinahe übersehen. Und der Pilz des Jahres 2024 ist der Schopftintling oder wie ich jetzt neu gelernt habe, dass er auch Spargelpilz genannt wird.
Ja, genau. Gibt es bei der DGFM jetzt ganz, ganz tolle Poster zum Pilz des Jahres. Und genau, der Schopftintling hat es absolut verdient. Wir werden ihn feiern. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer Folge. Und ja, wir hören uns demnächst wieder. Servus.
Bis dann, ciao.